Wollen wir nochmal zusammen beten? Kommt, lasst uns das machen. Vater, danke dafür, dass wir unsere Sorgen niederlegen dürfen, auch heute Morgen vor dir. Herr, wir tragen so einiges auch aus der letzten Woche wieder mit uns rum. Vielleicht belasten uns auch Sorgen, die etwas größer sind und die uns den Schlaf rauben. Aber wir sind heute Morgen hier, weil wir wissen, dass du größer bist und dass du uns siehst. Und wir wissen, dass von dir her alle Kraft bereitsteht, Herr, die wir brauchen. Und deswegen bitten wir dich, rede du zu uns und sprich du heute Morgen mit uns. Danke, dass du hier bist. Amen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Der Sommer ist in Hamburg angekommen. Es ist ganz schön warm hier, ne? Also ich werde meine Predigt so nach etwa einer Stunde, werde ich sie etwas abkürzen. Also falls jemand einschläft, das ist nicht schlimm. Natürlich keine Stunde, ihr guckt mich ganz erschreckt an. Nein, nein, das wird nicht passieren. Holt euch gern auch ein bisschen Wasser. Das soll euch nicht unangenehm sein, dass wenn das so warm ist, nicht, dass ihr umfallt. Wenn ihr merkt, ich falle um, dann hilft mir der junge Mann hier vorne mit Wasser. Genau. Ich habe uns ein Thema heute Morgen mitgebracht, ein etwas ungewöhnliches Thema. Und zwar geht es um ein eigentlich inzwischen sehr bekanntes Gebet, aber um ein ungewöhnliches Gebet aus dem Alten Testament. 1. Chronik 4, die Verse 9 bis 10. Eigentlich wollte ich euch den ganzen Text vorlesen, aber wir machen das heute ein bisschen anders. Es geht um ein ganz besonderes Gebet. Das Gebet eines Mannes in einer existenziellen Notlage, das er an Gott gerichtet hat. Eine Art Lebensgebet, das so machtvoll war, dass es Generationen nach ihm noch beeinflusst hat. Also wer von euch hat schon mal so ein Gebet gesprochen? Ich bin mir da bei mir nicht sicher. Es ist ein großartiges Gebet, ein Gebet mit Tiefgang. Gleich lesen wir es. Aber ich wollte das vorwegstellen, weil ich nochmal am Anfang der Vorbereitung nochmal überlegt habe, ja, wie geht es uns eigentlich so mit dem Gebet? Und nun bin ich ja Pastor, im gewissen Sinne Berufsgläubiger und habe eine Menge Erfahrung mit Gebet und auch Gebetsgemeinschaften. Und ich kann nur sagen, da gibt es immer mal wieder Momente, wo das mit dem Gebet so eine Sache ist. Und ich habe auch schon viele Gebete gehört, wo ich gedacht habe, naja, das war jetzt theologisch nicht so einwandfrei. Kennt ihr das? Also man sitzt bei einer Gebetsgemeinschaft, irgendjemand betet was und dann denkt man nachher, naja, das hättest du besser so nicht gesagt. Das ist theologisch nicht so ganz richtig gewesen. Ne, passiert das auch mal bei euch? In uns freien evangelischen Gemeinden passiert das nie. Wir sind also theologisch alle auf einer klaren Linie. Ich erinnere mich einmal daran, wie eine echt ganz tolle liebe Schwester noch sehr noch sehr beschäftigt war innerlich mit ihrem Krankenhausaufenthalt. Und sie hatte da auch Schlimmes erlebt. Blöde Situationen mit den Ärzten. Und sie war noch so aufgebracht, dass sie im Gebet so ein ganz klein wenig Gerichtsworte auf die Krankenhausangestellten gesprochen hat. Das ging nicht. Das war nicht so gut. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich als Pastor da vorne saß und dachte, oh liebe Schwester, das geht nicht gut. Aber auch das haben wir als Gemeinde überlebt. So etwas gibt es. Und dann ist mir aber als nächstes aufgefallen, die kraftvollsten Gebete sind nicht immer die theologisch besten, sondern die kraftvollsten Gebete sind die, die wir sprechen, weil wir in einer totalen Notlage sind. Existenzielle Gebete. Weil wir nicht mehr können, weil wir keine Kraft mehr haben. Oder weil wir neuen Mut brauchen. Oder weil ein Schmerz uns total runterzieht. Das sind richtig gute Gebete, die da gesprochen werden. Nicht immer theologisch richtig, aber gute Gebete. Und um so ein Gebet geht es jetzt heute Morgen. 1. Chronik 4, die Verse 9 bis 10. An einer ganz überraschenden Stelle taucht das Gebet eines Mannes namens Jabes auf. 8 Verse lang geht es um einen Stammbaum im 1. Buch Chronik 4, Kapitel 4. Da werden nur Namen genannt. Und dann plötzlich heißt es, ein Mann namens Jabes aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue, und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Ich lese euch dieses Gebet nochmal vor. Vers 10. Segne mich doch, Herr, und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue, und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Dieses Gebet trifft auf genau das zu, was ich euch eben beschrieben habe, in zweifacher Hinsicht. Erstens, es ist ein fantastisches Gebet. Es ist voller Kraft und ich will euch gleich ein bisschen erklären, warum. Was daran so besonders ist. Gleichzeitig ist es ein Gebet, was ein ganz klein wenig daneben ist. Habt ihr das vielleicht auch gedacht? Ne? Könnte man sagen, ein ganz klein wenig daneben, das ist Wort Gottes, hier ist nichts daneben, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist ein Gebet, was etwas egoistisch rüberkommt. Aber genau in dieser Spannung werden manchmal die besten Gebete gesprochen. Und so ist es auch hier. Unter all den Namen, die genannt werden, im 1. Chronik 4, taucht nun dieser Name Jabes auf. Und er taucht auf mit einem besonderen Gebet. Ich habe mich gefragt, warum wurde das überliefert? Ich denke, es wurde überliefert, weil es nicht nur ein Gebet ist, das er einmal gesprochen hat, sondern es ist eine Art Lebensgebet. Es ist ein Gebet, das er immer wieder gesprochen hat. Es ist ein Gebet, was er auch an seine Kinder weitergegeben hat und die wiederum an ihre Kinder. Es ist das Gebet, was eine ganze oder ein Gebet, was eine ganze Familie verändert hat. Und das Fantastische an diesen Worten ist, hier setzt ein Mann 100% auf die Kraft Gottes und auf nichts anderes. Er setzt 100% auf die Kraft Gottes und auf nichts anderes. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen ist es ein Gebet, bei dem es sich wirklich lohnt, genau hinzuhören. In Israel wurden ja Namen bewusst gegeben. Und der Name dieses Mannes ist interessant. Jabes bedeutet Schmerzbereiter oder Wehtuer. Die hebräische Wurzel, die hier zugrunde liegt, kann auch mit Kummer übersetzt werden, Jasaf. Seine Mutter hat ihn so genannt und man fragt sich, warum macht man sowas? Was steckt hinter dieser Namensgebung? Der Text sagt, dass es eine schwere Geburt gewesen ist und nun können wir mutmaßen, entweder physisch, also seine Mutter ihn sehr unter sehr starken Schmerzen geboren hat, oder auch psychologisch, vielleicht weil das Leben zu dieser Zeit sehr, sehr schwer war für die Familie. Und deswegen gibt sie ihm diesen Namen, Jabes. Und nun war es so, man hatte ja in Israel ein Gespür dafür, dass Namen eine Bedeutung haben. Aber meist in beide Richtungen, also nicht nur zum Schlechten. Also vielleicht wisst ihr das bei Jakob. Jakobs Name bedeutet erstmal, Gott wird dich schützen. Aber er bedeutet auch Fersenhalter oder der Listenreiche. Die Israelis liebten das. Mit Namen konnte man wunderbar spielen. Aber bei Jabes weiß man gar nicht, was denn bei dem die positive Übersetzung gewesen ist. Man weiß es nicht. Auch Sprachwissenschaftler heute wissen es nicht und sie rätseln. Es ist einfach eine Negativbeschreibung. Und ich frage euch, würdet ihr euer Kind so nennen? Jabes, der Schmerzbereiter. Weil das, was wir über Menschen aussprechen, das kann ein Leben prägen. Das kann ja wie so eine Programmierung sein. Also Nomen ist Omen, ne? Name ist Programm. Und ich kenne vielen, denen das im Leben so ging. Vielleicht nicht unbedingt mit ihrem Namen. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Vornamen unzufrieden bist. Aber das kann man überstehen. Aber es gibt andere Dinge, die Menschen über uns sagen, die sitzen um einiges tiefer. Und als Jugendpastor habe ich häufig mit jungen Leuten geredet, die genau das erlebt haben. So Sätze wie, das kannst du nicht, du Verlierer, du Loser. Oder aber auch, stell dich nicht an. Das sind so typische Sätze, mit denen bombardiert man uns manchmal in unserer Kindheit. Und die können wie so eine ganz gemeine Programmierung sein. Wir kämpfen ein ganzes Leben dagegen an. Und jetzt sind wir bei Jabes angekommen. Jabes wusste um den Fluch seines Namens, jemandem, der anderen Schmerz bereitet. Aber wichtig, er wollte das loswerden. Er wollte diesen Zusammenhang der Verurteilung durchbrechen. Und er ist mit dieser Wunde zu Jesus, oder damals zu Gott, Jesus war noch nicht, das ist für uns heute. Er ist mit dieser Wunde zu Gott gekommen. Und das muss ich euch vorher sagen, weil das ist das Geheimnis meiner Ansicht nach dieses Gebetes. Es ist das Gebet eines Mannes, der eigentlich über seinem Leben ganz schlechte Vorzeichen hatte, aber der mit voller Pulle angreift und nach vorne geht zum Thron Gottes und der sagt, ich will, dass du mein Leben prägst und nicht irgendwelche Stimmen, die ich vielleicht in meiner Kindheit erhalten habe. Und da kommt das Gebet direkt zu uns. Das ist so wundervoll, diese Perspektive einzunehmen. Ich weiß nicht, wie dein Leben bis jetzt verlaufen ist, ob du auch solche Sätze über deinem Leben hast. Vielleicht bist du auch die Person, die diese Sätze sagt. Manchmal waren das nicht immer unsere Eltern. Es können auch wir selber sein, die nicht an uns glauben und die sagen, du tauchst nichts und mit dir kann man nichts anfangen. Das Gebet des Jabes ist ein einziger Angriff, eine kolossale Flucht nach vorn. So musst du das machen. Und deswegen ist dieses Gebet so richtig spannend. Denn das ist unsere Situation. Über dem Leben eines jeden Menschen hängt etwas. Hast du darüber mal nachgedacht? Also Jabes empfand das ganz stark. Über seinem Leben hängt dieses Negativurteil, dieser Name. Aber in Wahrheit, über einem jeden von uns hängt etwas. Und wir Christen, wir wissen das ganz genau. Entweder ist es das alte Leben und sind es die Kräfte des alten Lebens, oder es ist Jesus Christus mit seinem Namen, der über deinem Leben hängt und der deinem Leben einen Wert gibt und der mit seinem Segen gegenwärtig ist. Und deswegen ist es so toll, sich nochmal auch an die Worte des Paulus, Galater 3, Vers 13, zu erinnern. Christus aber hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, der zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams durch ihn, durch Jesus Christus, zu uns komme. Warum hat Paulus das geschrieben? Er hat das geschrieben, weil er deutlich machen wollte, ich habe getauscht. Jesus hat für mich den Fluch auf sich genommen und ich habe seinen Segen gekriegt. Das ist für uns die Realität, unter der wir leben dürfen. Und du kannst mit all diesen Dunkelheiten zu ihm kommen und kannst sagen, so, ich will, dass dieser Tausch stattfindet. Nicht mehr das, was früher war, sondern das, was heute durch dich ist. Okay, und jetzt möchte ich mit euch einfach ganz kurz diese vier Aspekte dieses Gebetes angucken und euch sagen, warum es ein so freches und ausverschämtes, würde man in Hamburg sagen, ein unverschämtes Gebet ist und gleichzeitig so ein tolles Gebet. Schaut es einmal mit mir gemeinsam an. Das erste ist, segne mich. Segne mich. Das ist eigentlich, könnte man sagen, sofort am Anfang der erste Schnitzer. In diesem Gebet sind mir einfach zu viele Personalpronomen. Das war so meine erste Reaktion. Also zu viel mir und mich. Ist euch das aufgefallen? Das ganze Gebet ist voller mir und mich. Und als Pastor kann ich da nur sagen, also Jabes, wir wollen mehr an die anderen denken. Ne? So denken wir ja häufig. Ich, mich, meine, mir, Herr, segnet diese vier. Habt ihr das schon mal gehört? Ne? So sind wir drauf, wir Menschen. Und da habe ich mich gefragt, ja, darf man das? Ist das politisch korrekt, im geistlichen Bereich politisch korrekt? Darf man ganz unverblümt um den eigenen Segen beten? Ist das eigentlich okay? Sind wir dafür wichtig genug? Und eine kleine Stimme in mir sagt, nein, du bist dafür nicht wichtig genug. Gott ist so groß und wir sind doch nur ganz kleine Menschen. Ja, und trotzdem, genau an dieser Stelle können wir die erste Sache von diesem Gebet lernen. Jabes hat gewusst, Gott liebt mich, er kennt meinen Namen, er weiß, wer ich bin und ich bin nicht unwichtig. Und deswegen darf ich um Segen bitten. Ich darf nicht nur, es ist sogar meine Aufgabe, um Segen zu bitten. Dafür hat Abraham seine Heimat verlassen und wollte umsetzen, was Gott mit seinem Leben vorhatte. Er wusste, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist ein Schlüsselvers der ganzen Bibel. Nur wenn ich weiß, ich bin nicht unwichtig, sondern von Gott geliebt, ich bin gesegnet, kann ich auch andere segnen. Du kannst gar nicht andere segnen, wenn du dich selber nicht liebst und gern hast, wie Gott dich liebt und gern hat. Deswegen mit dem Gebet um den eigenen Segen beginnt es. Und jetzt möchte ich dir nochmal sagen, was Segen in der Bibel bedeutet. Segen hat drei Begriffe im Alten und Neuen Testament, die müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber das, was sie bezeichnen, ist so wichtig. Das erste Wort im Hebräischen, was benutzt wird für Segen, ist Beracha und es bedeutet, ich knie mich demütig, ehrfürchtig vor Gott nieder. Wenn du ein Mensch sein willst, der von Gott gesegnet wird, geht es um deine Haltung. Es geht darum, dass du weißt, ich kann Segen nicht alleine produzieren. Im Gegenteil, wir Menschen, wenn wir alles alleine entscheiden, verbocken wir es. sondern ich muss eine Haltung vor Gott einnehmen, und zwar eine kniende Haltung. Das ist wichtig. Es kann nicht gesegnet werden, wer nicht kniet. Das ist unmöglich. Wir müssen eine demütige Haltung einnehmen. Jetzt kommt die zweite Bedeutung. Aus dem Neuen Testament habe ich die. Wenn dort von Segnen die Rede ist, dann wird eulogein benutzt, diese griechischen Worte. Das bedeutet übersetzt gute Worte, Worte der Ermutigung. Das ist wundervoll. Genau das erhalten wir dort. In dem Moment, wo wir diese Haltung einnehmen und Gott bitten, dass er bei uns ist, spricht er mit uns ermutigend. Er sagt uns gute Worte. Wer von euch kann sich daran erinnern, wann das letzte Mal ein Mensch euch gute, ermutigende Worte weitergegeben hat? Keine Kritik, kein Rumhacken auf irgendwelchen Dingen, die wir falsch gemacht haben, sondern ermutigend, für uns eintretend. Das gibt Kraft, oder? Das gibt richtig Kraft. Und das geschieht, wenn Gott mit uns redet. Er sagt uns Gutes. Und jetzt das Letzte, das kennt ihr vielleicht aus dem Lateinischen. Daher kommt ja auch so ein Stück unser Wort Segen. Signare, nämlich gezeichnet werden, unter einer Kraft leben, nämlich unter der Kraft des Kreuzes. Das bedeutet Segen. Das heißt, die Sache mit meinem Schicksal entscheidet sich an einer bestimmten Stelle, nämlich nicht mehr in der Welt und da draußen, was mir begegnen kann, sondern bei Jesus. Und das ist mir bewusst. Und ich stelle mich bewusst in das Zeichen dieses Kreuzes. Darum geht es beim Segen. Und das ist es, was Jabes betet. Jabes sagt, Herr, du siehst diese ganzen Mächte über meinem Leben, die Schlechtes über mich sagen, meine schlimme Vergangenheit. Ich stelle mich jetzt bewusst in das Zeichen des Kreuzes damals noch nicht, aber in dein Feldzeichen, also in deine Gegenwart. Du bist derjenige, der über mich urteilen darf, der Einzige. Und du bist derjenige, der über meine Zukunft bestimmen darf. Dann kommt der zweite Aspekt, das heißt hier, erweitere mein Gebiet. Der ist ja eigentlich am spannendsten, dieser Vers. Herr, erweitere mein Gebiet. Auch da habe ich gedacht, wieder ein ziemlich frecher Wunsch. Also man weiß ja, wenn das eigene Gebiet erweitert wird, wird meistens das von anderen irgendwie geschmälert. Der Kuchen ist ja nicht unbegrenzt groß. Also ich finde, auch das ist ein ziemlich freches Gebet. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Herr, erweitere mein Gebiet, erweitere meine Möglichkeiten. Aber ich glaube, auch hier ist wichtig, dass wir verstehen, um was es geht. Jabes war kein Businessman, der mehr Geld oder Macht für sich wollte, sondern es geht um was anderes. Jabes hatte die Landnahme in Israel vor Augen. Und da wurde ja den Stämmen der Israeliten nach ihrer Größe und nach ihrer Anzahl Land zugeteilt. Und das, was Jabes hier bittet, heißt, Gott, ich möchte auch ein Land haben. Und ich möchte, dass es größer ist als die Parzelle, auf der ich anfangen musste in meinem Leben. Meine Startbedingungen waren mies. Und ich wünsche mir, dass du mir hilfst, mein Land zu erweitern, dass ich gesund wachse, dass aus meinem Leben etwas Gutes erwächst. Schließe mir Gaben auf, lehre mich, damit ich andere mit dem, was du mir anvertraust, segnen kann. Das ist eine erstaunliche Bitte. Eine ganz erstaunliche Bitte. Denn ich denke, das war seine Situation. Seine Startposition war klein. Und die Grenzen, und Menschen, die eine schwere Vergangenheit hat, die wissen das, die Grenzen sind unfassbar schwer zu erweitern. Das ist, als wären da Mauern. Und du kommst nicht aus deiner Haut. Und wirklich in ein neues Leben aufzubrechen, das ist unfassbar schwer. Und deswegen betet Jabes, Herr, gib mir einen neuen Raum, in dem ich glücklich leben kann. Vielleicht ist das auch dein Gebet heute Morgen. Ich habe so für mich hier in meine Unterlagen geschrieben, es geht hier um Grenzmanagement. Das ist unser tägliches Brot. Grenzmanagement. Und das ist gar nicht so einfach, auch in unserer schnelllebigen Zeit, mit Handys und mit allem, was wir so am Start haben. Wie lebe ich glücklich in meinen Grenzen? Wie schaffe ich das? Viele Menschen schaffen das nicht. Deswegen ist die Burnout-Rate so hoch. Auch unter Pastoren ist die sehr hoch. Das ist einer der gefährdetsten Berufe. Manche haben schon gesagt, das ist die Burnout-Brigade. Das fand ich auch frech. Also die Pastoren-Burnout-Brigade. Ja, aber das ist die Gefahr, weil wir haben von Gott ein Land geschenkt bekommen und dieses Land müssen wir mit Leben füllen. Und zwar auf gesunde Art und Weise, so dass es das Land nicht kaputt macht, auf dem wir leben, und uns nicht kaputt macht. Aber das kriege ich mein. bei den Anforderungen, die da draußen in dieser Welt herrschen. Wir haben unfassbare Schwierigkeiten mit dem Grenzmanagement. Und jetzt wird es euch nicht überraschen, wenn ich euch nochmal erinnere, das haben wir von Anfang an. Unsere Probleme damit sind so alt wie der Sündenfall selbst. Adam und Eva hatten auch Probleme mit dem Grenzmanagement. Sie haben es versucht, ohne ihn hinzukriegen, und das ist gehörig in die Hose gegangen. Und deswegen sind wir eigentlich seit Adam und Eva alle auf der Suche nach dem perfekten Land. Wir werden es übrigens nicht finden. Das wird erst im Himmel der Fall sein. Aber wir können wieder anfangen, dafür zu beten, dass Gott uns schenkt und Kraft gibt, unser Land gut zu füllen und gut zu gestalten. Und deswegen ist Grenzmanagement so unfassbar wichtig. Und deswegen war es auch wichtig im Gebet, das Jabez gesprochen hat. Grenzmanagement ist übrigens ein super spannendes Stichwort, weil das betrifft nicht nur uns persönlich, das betrifft ganze Staaten. Ich weiß nicht, ob ihr mal von dem Buch Macht der Geografie gehört habt. Das hat Tim Marshall geschrieben. Das war lange in den Bestsellerlisten, auch in Deutschland übrigens. Die Macht der Geografie. Und da beschreibt Tim Marshall, dass man die Geschichte von Staaten auch anhand ihrer geografischen Grenzen erklären kann. Also wir in Deutschland zum Beispiel sind mittendrin in Europa. Deswegen hat sich unsere Geschichte an manchen Stellen entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Während, keine Ahnung, Russland zum Beispiel mit diesem weiten Land ganz andere Herausforderungen hat, was die Geopolitik betrifft. Das ist ein interessantes Buch. Ich glaube, wir Deutschen haben am meisten Schwierigkeiten mit unseren Grenzen. Das hat der Erste und Zweite Weltkrieg bewiesen. Wir sind ein Land mit Grenzproblemen. Auf der einen Seite sind wir so stark, so viele Menschen, so viel Industrie, so viel, was in unserem Land ist. Auf der anderen Seite haben wir mehrmals in der Geschichte erlebt, wie wir uns total verlaufen haben und so viel Unheil in der Welt angerichtet haben. Das nennt man Grenzprobleme eines Staates. Im Übrigen, ich glaube, Russland hat auch Probleme mit Grenzen momentan. Und zwar aus ähnlichen Gründen. Als die Sowjetunion verfiel, da ist eine Menge Stolz, Nationalstolz vernichtet worden, der jetzt wieder aufflammt. Wenn man die großen Linien sieht, ist am Ende alles Grenzmanagement. Wie gehe ich mit dem Land um, das Gott mir gegeben hat? Ich muss weitermachen. Das Dritte. Und dann sagt Jabez: Herr, wenn du mir dieses Land gegeben hast, dann sei bei mir in allem, was ich tue. Das ist der dritte Teil dieses Gebets, den überliest man fast. Sei bei mir in allem, was ich tue. Luther übersetzt, lass deine Hand mit mir sein. Ich finde das wundervoll, wie Jabez diese Zusammenhänge beschreibt. Wenn Gott deine Grenzen erweitert, vielleicht bittest du gerade darum, dass er deine erweitert, dir einen neuen Job gibt. Vielleicht wollt ihr Familie gründen. Vielleicht hast du gerade ganz konkret vor, deine Grenzen zu erweitern. Sobald du in diesem Land bist, erkennst du sofort etwas, nämlich Gott, ich schaffe das nicht allein. Ich habe mich eigentlich übernommen. Das geht uns Menschen mit Grenzen so. Deswegen muss man mit der Bitte um Grenzerweiterung immer vorsichtig sein. Weitere Grenzen heißen immer auch mehr Last und mehr Verantwortung. Es gab keinen Moment in meinem Leben, wo ich das stärker erfahren habe als im Pastorendienst. Ich war so stolz, als ich endlich in meiner ersten Gemeinde ankam, bald 20 Jahren, und gedacht habe, jetzt bist du Pastor und was jetzt vielleicht alles möglich ist. Und ein Jahr später wusste ich, dass ich für jeden Tag Gottes Hilfe brauche. Für jeden Tag. Es geht ohne die Hand Gottes nicht, der Gelingen gibt und der Kraft gibt. Gott, ich brauche dich. Das war da oft mein Gebet. Das zweite Jahr war besonders schwer. Lass deine Hand mit mir sein. Es ist so wichtig, dass du weißt, welche Hand auf dir liegt. Das ist das Allerwichtigste. Man kann durch die schlimmsten Schwierigkeiten gehen, wenn man weiß, Gottes Hand liegt auf mir. Diese Redewendung mit der Hand, die wird in der Bibel häufig verwendet, aber meistens negativ. Dann heißt es zum Beispiel, Gott gab die Israeliten in die Hände der Philister. Und dann wünschten sie sich wieder, in der Hand Gottes zu sein. Das ist nämlich eine gute Hand, im Gegensatz zu der Hand der Philister. Aber genau das zeigt uns, worum es dabei geht. Wir sind sehr oft in der Hand von irgendetwas. Irgendeine Hand liegt immer auf uns, die Hand des Chefs oder bei Jabez die Hand unserer Vergangenheit. Und Wir hassen das. Wir wollen frei sein, aber die Bibel lehrt uns auch, dass es wirkliche Freiheit nicht gibt. Sondern das Einzige, was wir wählen können, ist, unter welcher Hand wir leben wollen. Und Jabes entscheidet sich, er möchte unter der Hand Gottes leben. Und das ist ein sehr gutes Gebet. Und jetzt kommt der letzte Aspekt dieses Gebetes. Bewahre mich vor Kummer und Schmerz. Und jetzt geht, also ich sag mal, mein theologisches Herz zuckte auf, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, oha, bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Das klingt so ein ganz klein bisschen nach Wohlstandsevangelium. Wisst ihr, was Wohlstandsevangelium ist? Also Gott soll alles gut für uns machen. Ne, wir sind alle zu Jesus gekommen, damit er unser Leben perfektioniert und wir mit Segen aufgefüllt werden und wir alle ein dickes Auto vor der Tür haben und einen guten Job haben. Und dann wissen wir, darum sind wir nicht Christen geworden. Jesus hat auch manche in Armut gerufen. Jesus mutet uns auch große Krisen zu. Das hat nichts mit einem echten Christsein zu tun. Und für den Moment habe ich gedacht, in diese Richtung will der Jabes jetzt gehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es ihm darum nicht geht. Und ich will euch nochmal erklären, warum. Ich glaube, dass diese Bitte, die Jabes hier ausspricht, für uns Menschen eine wichtige Bitte ist, die auch ihre Bedeutung und ihr Recht hat. Das Erste: Ja, wir sind nur Geschöpfe und wir leben in einer gefallenen Welt. Und Jabes spricht einfach aus, wonach er sich zutiefst sehnt. Das ist in Ordnung. Ich denke manchmal, wenn wir so unter Christen beieinander sind, das sind alles glatt gebügelte Gebete. Kennt ihr glatt gebügelte Gebete? Da passieren keine Fehler mehr. Das ist alles nur noch... Aber sie sind nicht echt und sie sind wahr. Und wenn man Hunger nach Leben hat, dann ist das unser Wunsch. Herr, segne mich. Wenn du das betest, ist das völlig in Ordnung. Dafür musst du dich nicht schämen. Aber eine andere Sache ist wichtiger. Kummer im Duden wird auch mit der Zweitüberdeutung angegeben in Beschlagnahme, also Verhaftung. Also Kummer kann uns total in Beschlag nehmen. Und Jabes wurde ja in seinem Leben von dieser bestimmten Vergangenheit gefangen genommen. Und genau um diesen Schmerz, glaube ich, geht es ihm. Es geht ihm darum, dass er Gott diesen Schmerz geben möchte, dass er das verwandelt in etwas Gutes, in etwas Wertvolles. Paulus hat das ja mal gesagt, das ist so ein wundervolles Zitat, ich verhafte alles Negative und stelle es unter die Macht Gottes. Das ist ein super Tipp für alle, die sich bedrängt fühlen. Also alle negativen Gedanken, die nehme ich gefangen und stelle sie unter die Macht Gottes. Und so will Jabes das ja auch machen. Er möchte nicht mehr, dass dieser Kummer ihn, dieser Schmerz ihn runterzieht, ihn versklavt. Und das ist etwas Gutes. Und ich glaube, es ist gut, hier das nochmal zu sehen. Schmerz ist Teil unseres Lebens. Wir dürfen nicht erwarten, keinen Schmerz zu erfahren. Denn das hieße, die Realitäten des Lebens zu verleugnen. Aber es geht um das Wofür. Es gibt auch einen guten Schmerz. Einen Schmerz, der zur Hoffnung führt. Der Schmerz zum Beispiel einer Geburt. Der Schmerz, den wir in einer Krise empfinden, aber aus der wir rausgefunden haben. Das ist ein guter Schmerz, der Schmerz eines Verlustes, vielleicht auch den wir bei einem Menschen empfinden, der gestorben ist, von dem wir aber jetzt wissen, der ist bei Christus. Das ist ein guter Schmerz. Dieser Schmerz ist nicht von übel. Und jetzt sagst du, ach, der tut aber auch weh. Ja, der tut auch weh. Aber dieser Schmerz ist nicht von übel, weil der wird verwandelt. Und wenn wir in der Ewigkeit sind, wird alles in Freude verwandelt. Es gibt aber eine andere Form von Schmerz, der ist gefährlicher. Und Jabes betet darum, dass Gott ihn davor bewahrt. Das ist der Schmerz der Sünde. Der Schmerz der Hoffnungslosigkeit. Schmerz der Zerstörung. Und Jabes möchte diesen Schmerz nicht mehr erleben, den Schmerz des Fluches der Sünde. Vielleicht könnte man hier bei Jabes auch sagen, dass er betet, Herr, bewahre mich vor dem Schicksal meiner Vorfahren. Denn das ist in diesen Versen oft zu spüren, dass er an seine Herkunft denkt. Bewahre mich vor dem Schicksal meiner Vorfahren, vor dem Schicksal am Ende nie Veränderung erlebt zu haben. Bewahre mich vor dem Namen, der mir in den Knochen steckt. Bewahre mich davor, dass meine Vergangenheit über meine Zukunft bestimmt. Das will er nicht. so ein Schmerz will er in seinem Leben nicht haben. Und als ich das so verstanden habe, ich habe das bei einem jüdischen Ausleger gefunden, die oft noch so tiefer eingreifen, habe ich gedacht, ja, das bete ich mit. Das will ich auch nicht. Ich will nicht, dass die Sünde in meinem Leben, und Pastoren sind auch Sünder, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, ich will nicht, dass die Sünde in meinem Leben am Ende eine Geschichte erzählt und eine Frucht hervorbringt, sondern ich will, dass Christus es tut. Herr, halte den Schmerz und Kummer der Sünde von mir fern. Aber den Schmerz, den die Liebe bringt, den will ich begrüßen. So hat es Bruce Wilkerson mal gesagt. Der Schmerz, den die Liebe bringt, den will ich begrüßen. Das Gebet des Jabes. Ich glaube, es ist so kraftvoll, weil sich einer trotz schwerer Startbedingungen auf den Weg gemacht hat zu Gott. Und es ist deshalb so kraftvoll, weil er uns lehrt, wie mächtig ein Lebensgebet werden kann, dass wir immer wieder mit ganzer Hingabe beten. Ich habe mich bei dieser Frage nach dem Namen von Jabes nicht so recht beruhigen können und habe mich noch mal recherchiert und habe geguckt, das ist doch ungewöhnlich, dass Jabes nur so eine negative Konnotation hat. Vielleicht gab es ja früher in Israel auch eine positive. Tatsächlich, ich habe das überall gesucht, in meinen Lexika und auch im Internet. Und ganz zum Schluss bin ich auf die Seite eines amerikanischen Sprachwissenschaftlers gestoßen. Und der hat mir eine interessante Auslegung geliefert, die das so schön abrundet. Er sagt, ja, er hält es für möglich, dass dieser Name in Israel deswegen trotzdem häufig gegeben wurde, weil er auch für einen Menschen stehen kann, der durch Schmerz stark geworden ist, ein Vorbild geworden ist. Und deswegen wurde er in Israel gern genommen, dieser Name, weil man damit zum Ausdruck brachte, diese Person soll weise werden, ein Mensch werden, der durch den Schmerz in seinem Leben stark geworden ist. Und das möchte ich uns und dir am Ende so sagen und dich in die nächste Woche schicken und auch für euch alle beten. Wenn das geschieht, wenn Gott die negativen Dinge unseres Lebens verwandelt und sie unter seinem Segen zu einer Stärke werden, zu etwas Gutem werden, das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Aber genau das ist die Geschichte vieler Männer und Frauen Gottes. Ihr könnt in die ganze Bibel gucken, ob es in Mose ist im Alten Testament oder in Petrus im Neuen Testament. Immer geht es darum, dass Gott die Schwächen von Männern und Frauen Gottes genommen hat, manchmal auch den Schmerz, ihn verwandelt hat und sie zu neuen Menschen gemacht hat, die Vorbilder sein konnten für andere. Und da kann ich nur sagen, Herr, das will ich auch. Das wünsche ich mir. Ich bete noch. Vater, ich danke dir dafür, dass wir dieses Gebet überliefert bekommen haben. Ganz kurz, 2 Zeilen, aber ein so starkes Gebet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch wieder durch dieses Gebet ermutigst und wir selber anfangen, uns auszustrecken nach dir. Herr, wir brauchen dich so dringend. Und wir sind auch oft so entmutigt. Und es gibt auch über unserem Leben, aus uns selbst, aber auch von außen, so viele negative Worte über unserem Leben, die uns runterziehen. Wir flüchten uns zu dir. Denn du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du mit uns redest, dann sind das immer Worte der Ermutigung und Worte der Kraft. Und wir wollen das andere nicht mehr haben, sondern wir rennen ganz zu dir, flüchten uns zu deinem Thron. Danke, dass wir das dürfen. Amen.